In der nachfolgenden Episode kommen einige Kraftausdrücke zum Einsatz.
Schimpf und Grandeln gehört zur Wiener Kultur. Auch zur Balkankultur denke ich, dass es auch gehört. Weil ich glaube, man schimpft halt sehr oft. Aber ich glaube nicht, dass es nur die Arbeiterschicht ist, sondern wenn sich ein Jugo aufregt, egal ob er jetzt, was weiß ich, Politiker ist, Arbeiter, was auch immer, sagt man, jebe, Schowo oder solche Sachen. Und ich glaube, zum Wiener Schmäh gehört das Schimpfen einfach dazu. Also ja. Das, when the bass hit
your face, you be like, du ruchlose Theaterzwingung, Lückenhaftigkeit.
Bahe.
Hält man das an, ne?
Ich kenne.
Deine Mutter ist so fett, dass sie hochspringt, bleibt in der Luft kleben.
Ach so, ja.
Bahe.
So typische
Werbehuren.
Nein?
Nichts.
Okay. Lugheits, Scheißerungs, Fortsetzungsmoralist oder...
Die brauche ich alle. Kannst du mir das alles aufschreiben?
Na, so ein Bahe.
Gegensätze suchen Gemeinsamkeiten. Oder umgekehrt? Bahe ist der Podcast, bei dem sich zwei treffen. Zwei Persönlichkeiten, zwei Lebenswelten, zwei Perspektiven. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Gerade in Wien. In dieser Folge trifft TikTok-Star Satansbratern im kultigen Eissalon Tichy am Reumannplatz auf Schimpfexpertin Oksana Havrilev. Die beiden sprechen über die Grenze zwischen Scherz und Schmerz, fragen sich, ob man mit Studium oder Lehre eine steilere Karriere macht und werfen sich gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf.
Ich weiß, wer mich erwartet. Das ist der bekannte TikToker Satansbratern. Den kenne ich noch von meinen Kindern. Die haben mich auch beauftragt, unbedingt Autogramme von Satansbratern zu holen. Und ich bin gespannt auf ein Gespräch. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen auch in die multikulturelle, interkulturelle Richtung geht, weil wir beide haben ja Wurzeln in verschiedenen Kulturen. Und Wien ist eine Metropole mit unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt intensiv erforsche, interkulturelle Kommunikation, insbesondere das Schimpfen, also aggressive Sprechakte in der interkulturellen Kommunikation. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber sprechen. Bei den Videos von Satansbratern habe ich auch so einige interessante Ausdrücke gehört.
Also ich bin ja Multikulti, also ich bin ja auch sozusagen ein Mischlinger. Und ich versuche halt ein bisschen die Wiener Kultur aber auch an die Jugendlichen zu bringen, beziehungsweise das Altwienerische, dass das, ein bisschen, dass das nicht halt ausstirbt. Ne? Aber genauso arbeite ich sehr viel mit Klischees, diese typischen Balkanmutter zum Beispiel, und sehr viele Alltagssituationen. Ja. Bahö ist ja immer sehr... Ja, das ist ja Bahö. Wie soll ich sagen? Ja, das fragen wir die Roxana dann, oder? Was heißt?
Hallo Erik,
hallo, servus
dich.
Erik, ja. Freut mich sehr.
Was ist los mit dir?
Ja, umgeknickt im Rathaus.
Oh je, ja, da hast du sicherlich geschimpft dabei.
Nein, das war eine Podiumsdiskussion für Jugendliche.
Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Ja, freut mich auch sehr.
Ich habe viel von meinen Kindern gehört und auch selber viele Videos angeschaut.
Okay, super, cool. Viele Schimpfwörter auch gesehen?
Bei dir?
Ja.
Ja, schon, aber immer oft dasselbe, das ich auch kenne aus meiner Muttersprache. Du kannst ahnen, was das ist.
Ja, selber gerade.
Das mit der Mutter.
Ja, Balkanmutter.
Cool. Balkanmutter, genau.
Also da hinten sind wir.
Ja.
Aha, okay, ja, super.
Du ruchlose Theaterzwingung, Lückenhaftigkeit.
Bahe.
Ja, Erik, warum hast du diesen Namen Satansbratern gewählt?
Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ich war nicht der Bravste in der Schule, nicht der Bravste im Bundesheer. Ist abgeleitet von Satansbraten, schlimmer Junge. Ich bin halb Jugo und dann habe ich Satansbratern, weil ich halb Jugo bin. Ne?
Genau.
Und so ist der Name entstanden.
Das bedeutet dann Bruder, nicht?
Ja, genau. Aber ich bin nichts vom Satan der Bruder, sondern es ist eher, dass ich schlimm war früher. Noch immer.
Bratern als ein Kumpel, nicht? Als ein nebenan. Ja, als Sprachwissenschaftlerin und auch als Person mit der slawischen Muttersprache. Ich komme aus der Ukraine. Ukrainisch ist meine Erstsprache. Da finde ich dieses eben Wortspiel sehr interessant, nicht? Also das ist bei dir das deutsche Satansbratern. Da ist bei dir eben dieses deutsche Satansbraten. Das ist auch ambivalent, nicht? Das kann auch negativ verstanden werden, aber das kann auch als Anerkennung gebraucht werden. Das haben viele Schimpfwörter übrigens, also dass sie sowohl beleidigend als auch auch anerkannt gebraucht werden. Sauluder zum Beispiel. Also viele Personen, die ich umfrage, die sagen, Sauluder, das ist eine Anerkennung. Ja. Eben, und dann spielt auch da dieses Bratan als Bruder in vielen slawischen Sprachen auch eine Rolle in deinem Namen.
Ja, sehr schön. Dankeschön. Gefühlt war meine Mutter öfters in der Schule als ich.
Ja, das bin ich übrigens auch.
und ja, halt viel so Kleinigkeiten, also ein kleiner Satansbraten halt. Ne? Was habe ich gemacht? Whisky anzündet. Ja, solche Sachen halt. Ne? Ich durfte seit der ersten Mittelschule durfte ich nicht mehr mit auf Sportwoche. Da haben wir ein Verbot bekommen für die ganze Schule vom Bürgermeister. Und solche Sachen halt, ja. Ne? Und das war in ein Skigebiet, ja, da bin ich irgendwo aufs Dach vom Hotel geklettert und solche Sachen. Und ja, beim Bundesheer war es halt, wir hatten halt viel Zeit, ne? Und wenn du viel Zeit hast, dann kommst du halt auf blöde Ideen. Und dann beim Bundesheer hatte ich dann 18 Rapporte, war auch sehr halt, ich habe mir halt nichts sagen lassen, also es war sehr schwer. Der hat mich angeschrien zum Beispiel beim Bundesheer, der Leutnant, und ich habe gesagt, du kannst auf deinen Sohn schreien, mich brauchst nicht anschreien und solche Sachen. Und ja, gibt es halt noch einige Geschichten, aber das lassen wir jetzt.
Ich finde deine Figur der Balkanmama sehr interessant. Ich erkenne mich da in vielen Situationen, nicht mit dem Jebemti Maiku, beziehungsweise du sagst es Jebemliti Maiku. Ja. Also ich finde es auch interessant, diese Wörter, die in verschiedenen slawischen Sprachen ähnlich klingen, aber das entgegengesetzte bedeuten, ja. Beziehungsweise etwas ganz anderes. Beim Ukrainischen bedeutet Maika Unterhemd. Mhm. Und wenn wir Jebemti Maiku oder Jebemliti Maiku hören, dann klingt das für uns wie ich fick dein Unterhemd. Und diese witzige Geschichten beschreibe ich in meinem neuesten Buch. Das ist populärwissenschaftlich. Das habe ich für dich mitgebracht.
Oh, sehr schön.
Es kommt noch was drauf, unterschrieben dann später.
Ja, sehr schön, cool.
Ich beschreibe hier eine lustige Geschichte auch. Das passierte meiner Freundin. Ihr polnischer künftiger Mann wollte ihr also am Anfang der Beziehung etwas romantische Liebeserklärung machen. Und da hat er ihr ein polnisches Lied gesungen. Und da klang es, ich klopfe an dein Herz, klopf, klopf. Aber klopfen und klopf, klopf klingen im Polnischen so wie im Ukrainischen Furzen und Furz, Furz. So okay. Klang das für sie wie ich furze in dein Herz. Furz, Furz. Pukacz auf Polnisch und Pukate auf Ukrainisch. Ist was ganz anderes.
Du ruchlose Theaterzwingungsmückenhaftigkeit.
Warum wir schimpfen, wie wir schimpfen, das erklären die vier großen Schimpfkulturen.
Also, welche sind die vier großen Schimpfkulturen?
Ja, genau. Also die erste Schimpfkultur, das ist die fäkal-anale Schimpfkultur. Du darfst raten, welche Sprache da die Sprache Nummer 1 ist.
Ja, Wiener, oder?
Dialekt? Wiener schon, ja.
Wiener sind sehr ordinär, sehr primitiv.
Genau, auch das österreichische Deutsch und überhaupt, also das Deutsche, das ist die Sprache Nummer 1, also bei diesen fäkal-analen Sprachen, auch das Französische, das Tschechische oder meine Muttersprache, das Ukrainische gehören auch dazu. Es bedeutet nicht, dass da nicht andere Ausdrücke gibt, aber es dominieren die Ausdrücke aus dem fäkal-analen Bereich. Ja. Also schauen wir uns an leg mich am Arsch, geh scheißen. Ja, also das alles, diese häufigsten Wörter und Ausdrücke sind aus diesem Bereich. Dann haben wir die zweite Schimpfkultur, das ist die sexuelle Schimpfkultur. Jebem Liti Maiku.
Slawisch vielleicht?
Ja. Slawische Sprachen, also das Russische, insbesondere auch das Serbische, aber das Englische auch, nicht alle Fax. Also das ist... Okay, ja. Das sind diese sexuelle Sprachen. Dann haben wir die dritte Schimpfkultur, das ist die sakrale Schimpfkultur. Das ist das Italienische, das Spanische. Das heißt, in Ländern, wo der Einfluss katholischer Kirche sehr stark ist, oder zum Beispiel im bayerisch-österreichischen Sprachraum, also da wird auch gotteslästerisch geschimpft, wenn dann eigentlich bei älteren Herrschaften, also die älteren Herrschaften gebrauchen diese blasphemischen Flüche. Ja, und dann eben die vierte Schimpfkultur, das ist die Verwandtenbeleidigung, also das ist verbreitet im Nahen Osten.
Deine Mutter.
Ja, deine Mutter. Oder im Persischen ist da ein Beispiel, das überall zitiert wird. Ich furze in den Bart deines Vaters. In der heutigen mobilen Welt gibt es aber keine also strikte Trennlinien zwischen diesen Schimpfkulturen. Und natürlich kommen diese Ausdrücke, die sexuellen Ausdrücke kommen auch ins Deutsche, oder eben diese Verwandtenbeleidigung kommt als rituelle Mutterbeleidigung auch in die Jugendsprachen, all diese
Wir lieben es, Mutter zu schimpfen.
Deine Mutter ist so fett, wenn sie hochspringt, bleibt sie in der Luft kleben. Dabei ist es wichtig, dass diese Ausdrücke nicht stimmen. Nicht? Wenn alle wissen, die Mutter ist schlank, dann können alle lachen. Aber also,
ja, wenn sie wirklich fett ist, was macht man dann?
Dann ist das schon eine Beleidigung. Ja? Also, das heißt, die Trennlinie ist da auch immer, immer eng, weil Schimpfwörter werden oft im Scherz gebraucht. Aber ich sage, Schimpfwörter liegen zwischen Scherz und Schmerz. Und aus dem Scherz kann Schmerz werden, auch wenn es scherzhaft gemeint war, aber jemand fühlt sich beleidigt, ist
das. Ja, ich glaube, es ist, also ich merke es ja in meinem Beruf auch, viele nehmen halt so harte Schimpfwörter. Also ich finde halt so, scheiß Ausländer oder Ausländer raus ist halt zu hart, und es ist halt ohne Gedanken dahinter, oder ohne, dass man jetzt nachdenkt hier in dem Video, oder jetzt deine Mutter. Ich finde, sowas sagt man nicht als Comedian oder als, wenn man Unterhaltung macht, sondern man muss halt schon ein bisschen mehr mit zum Beispiel irgendetwas aufbauen darauf, aber nur diese harten Schimpfwörter und wo es wirklich jemanden trifft, das mache ich gar nicht. Deswegen glaube ich, funktioniert es auch so gut, weil ich kenne einige, die Social Media machen, die benutzen halt harte Schimpfwörter, aber das ist dann eher so primitiv und nicht mehr Comedy. Aber natürlich gibt es Leute, die das feiern, aber ich glaube, das ist eher so für einfach gestrickte, also einfach Humor. Ich finde auch sehr wichtig, dass man auch den Wiener Dialekt noch immer beibehaltet, aber manche Sachen sollte man einfach weglassen.
Wie behindert in den Jugendsprachen zum Beispiel. Also ich bin oft an Wiener Schulen unterwegs und ich komme und ich höre, das ist behindert, sowas behindert, das, du bist behindert. Als ich die Kinder anspreche, aber Frau Professorin, sie ist nicht beleidigt, sie ist nicht behindert, und bei uns ist das ein Scherz. Ich sage, ja, bei euch vielleicht schon, aber denkt drüber nach, was das Wort wirklich bedeutet, wen das Wort wirklich bezeichnet. Also Leute, die in ihren körperlichen oder mentalen Eigenschaften eingeschränkt sind, und indirekt beleidigst du diese Leute, also mit diesem Wort.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch in meiner Kindheit und Jugend wahrscheinlich öfters gesagt, aber heute würde ich es in meinen Videos auch nicht. Also, sagen wir, bist behindert, würde ich nicht, keine Ahnung, weil eben es beleidigend ist.
Das höre ich oft von meinen Studierenden an der Uni. Genau, wir haben das gebraucht, aber dann, also war das schrittweise, war das weg aus unserem
Genau, genau, Sprache, so ist es auch bei mir. Also, ich glaube, als Jung, das ist so behindert, oder sei ich so behindert, das hat man früher, aber jetzt ist mir jetzt, wo wir es gerade angesprochen haben, fällt mir auf, dass ich es nicht mehr verwende.
Du ruchlose Theaterzwingungsnutzenhaftigkeit.
Ja, also ich denke, ich finde in vielen, oder ich arbeite ja sehr viel spontan und nehme meine Umgebung sehr wahr. Das heißt, egal wo ich bin, ich kann zum Beispiel aus einer, was weiß ich, Flasche am Boden, kann ich ein Video machen. Und wenn daneben ein Misskübel ist, kann man halt schnell verbinden. Und mit der Balkanmutter hier beim Tichy, naja, das ist halt das Typische, wo wir Kinder waren, sind wir ja immer zum Tisch gegangen, wir sind im 10. Bezirk groß geworden. Ja, also mein Vater ist ja aus Österreich, also da habe ich ja ein bisschen den Wiener Dialekt her und von der Baustelle. Und ich lebe aber mit meiner Mutter zusammen, mit meiner Großmutter und mit meinem Bruder. Und wir sind eigentlich jeden Tag und wir sind sehr eng miteinander. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie, und Gott sei Dank, kann man nur klopfen. Und ich bin sehr zufrieden. Auch meine Mutter ist einer meiner größten Supporterinnen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich so Unterstützung kriege von meiner ganzen Familie. Und die Möglichkeit ist ja, dass ich durch meine Arbeit meine Familie überall mitnehmen kann. Das heißt, mit meiner Schwester bin ich oft auf Urlaub. Meine Schwester ist auch meine beste Freundin. Und da stehen mir alle Möglichkeiten offen, sozusagen denen etwas zurückzugeben. Ja.
Du ruchlose Theaterzwingungsnutzenhaftigkeit.
Ja, also ich nütze meine Reichweite ja sehr viel eigentlich. Ich habe immer gesagt, ich will meine Reichweite nützen und nicht ausnützen. Erstens das Thema Cybermobbing. Das ist ein großes Thema auch bei Jugendlichen. Nicht nur das Cybermobbing, auch das Mobbing. Das Thema Ausbildung, Schule, weil sehr viele Jugendlichen glauben halt, die können selber Influencer werden, Beauty-Tanten oder Rapper oder was auch immer. Aber es ist eine falsche Realität, die denen gezeigt wird. Und ich glaube, sehr vielen ist nicht bewusst, was das für eine Arbeit ist. Und natürlich habe ich früher eine andere Arbeit gehabt. Das heißt, ich habe eine körperlich anstrengende Arbeit gehabt. Ich komme vom Bau. Das heißt, U-Bahn-Bau, Brückenbau und alles. Und jetzt habe ich eine psychisch anstrengende Arbeit. Also ich habe sehr großen psychischen Druck. Und ich glaube, das unterschätzen sehr viele Jugendliche. Also die glauben, weil schon wenn ich jetzt natürlich immer auf die Jugendlichen schaue, glauben die immer, dass ich nichts arbeite. Das Geld kommt vom Fenster rein und dass ich nichts mache. Aber die sehen nicht, dass das eigentlich ein 24-Stunden-Job ist. Und so versuche ich ein bisschen aufzuklären, eben an Schulen halte ich meine Vorträge genau über dieses Thema. Jetzt, ich setze mich nicht ein für Studieren oder sonst, sondern für das Thema Lehre, weil sehr viel kommt ja auch aus dem Balkan, hey, mein Sohn muss Ingenieur, mein Sohn muss Doktor, mein Sohn muss Arzt oder was auch immer werden, aber das ist sehr veraltet und sehr ein sehr konservatives Denken von den ganzen Leuten aus dem Balkan, Türkei oder was auch immer, ne? Weil ich glaube, in Österreich hast du die Möglichkeit, mit einer Lehre viel mehr zu erreichen, als jetzt mit Studieren zum Beispiel. Natürlich, mit Studieren kannst du auch, aber wie viele studieren schon und wo hast du die Sicherheit, dass du dann einen Job hast? Und zum Beispiel bei mir, in meinem Job war es, ich bin gelernter Schallungsbauer. Ich wusste, ich kann mich weiterbilden, in die Werkmeisterschule gehen und dann kann ich noch immer den Baumeister machen. Und ich glaube, das sehen halt sehr viele Eltern nicht und sagen dann ihnen, hey, die Lehre ist scheiße und nur Trottel machen die Lehre. Aber ich habe Freunde, die haben die ATL abgeschlossen und finden keinen Job, weil sie überqualifiziert sind. Hätten sie sich in der Firma beworben als Lehrling, hätten sie heute einen fixen Job, hätten die Weiterbildungen von den Firmen und würden nicht dann von der HTL kommen und nochmal 3 Jahre lernen müssen. Weil wenn du aus der HTL kommst, hast du das theoretische Wissen, aber nicht das praktische. Mhm. Und deswegen stehe ich halt sehr zur Lehre und bin da sehr dahinter. So, Leute sagen immer, ja, die Jugendlichen sind immer so faul und haben keine Ahnung und sind respektlos, aber wenn ich mal das anschaue, die Jugendlichen, glaube ich, haben durch die Corona-Zeit wurde das Weltbild oder, glaube ich, das Bild von denen komplett verändert und ich glaube, da muss man jetzt aktiv an das Thema rangehen, dass die Jugendlichen eine gescheite Ausbildung kriegen, ne?
Ja, ich denke, es ist gut für die Kinder, die schon genau wissen, was ich will, die auch so handwerklich begabt sind, ja, also so Tischlerlehre oder Maschinen, ja. Automechaniker. Aber also bei meinem großen Sohn war das eben ein Problem. Also er war, also bei dem Jüngeren jetzt eigentlich auch, also das ist wie ein Déjà-vu, so im Alter von 16 Jahren verweigern sie die Schule, aber so wirklich total, verweigern sie die Schule und dann kommt von den Lehrenden, Anstoß, du hast schon die Schulpflicht erfüllt, ja, also niemand hält dich im Gymnasium, du kannst jetzt gehen und Lehre machen. Und wir haben auch schon gesagt, ja, was würdest du dir vorstellen? Aber er hat keine Vorstellungen, ja, und weder der eine noch der andere, und das ist dann kein Ausweg, einfach in irgendeine Lehre zu gehen. Verstehst du, was ich meine?
Aber das ist ja, dass du kannst ja eine Lehre abschließen und kannst dich da ja noch immer eine andere Arbeit machen, weil viele Jugendliche bleiben ja hängen oder sind dann mit 16, hey, was mache ich? Ja. Dann gehen sie in die weiterführende Schule, sind 19 und wissen nicht, was sie machen. Ja. Aber wenn du dann mit 15 schon aktiv eine Lehre machst, hast du deinen Lehrabschluss und du kannst dich in jede Richtung weiterbilden. Ja,
das heißt, das Interesse muss da sein. Also bei dem Großen war das irgendetwas mit Sport und da habe ich mich umgeschaut und mit Sport war dann nur noch irgendwie Sportbetreuer oder Fitnessbetreuer. Ja, genau, also genau. Das war dann eben nur die Geräte abwischen und Fragebögen ausfüllen. Und das ist doch kein Beruf,
man
nicht?
Sagt
also
ja, du man hast sagt was, ja, Lehrzeit ist keine Ehrenzeit, aber ja. Was du danach hast.
Aber ich meine, du hast was, also dieses Bau, nicht? Das ist etwas Anständiges, da kannst du wirklich was anfangen, da hast du wirklich was gelernt.
Naja, aber es gibt ja überall. Also es gibt
oder
so
im
viele
Einzelhandel,
Lehrberufe.
Nicht? Also da kann jeder arbeiten, dann nehmen sie Studierende. Also heutzutage leider nicht. Also früher waren so in Geschäften noch so kompetente Verkäuferinnen und Verkäufer, die haben dich beraten, aber jetzt kann jeder gleich ins Geschäft kommen, nicht? Da braucht man keine Lehre. Also ich würde sagen...
Ich denke, es kommt darauf an, in welche, also wo.
Genau.
Natürlich gibt es halt irgendwelche so Trottelhocken, die jeder kann, aber ich glaube, in gewissen Bereichen brauchst du einfach eine richtige Ausbildung. Mhm. Es gibt ja auch jetzt den Fahrradmechatroniker, sehr viel hat gerade gestartet mit den Fahrrädern. Also man versucht ja immer grüner zu werden. Und ich glaube, genau in dem Bereich kann nicht jeder Schüttler kann da nicht hinkommen und ein Fahrrad verkaufen. Ne?
Du ruchlose Theaterzwingungsnutzenhaftigkeit.
Was denke ich, wo man mehr verdient als Wissenschaftler? Ja, ich glaube, es ist. Naja, was verdienst du? Ja, ich glaube, also ich verdiene nicht schlecht. Also mit meinen Aufträgen, ich habe sehr gute Aufträge, aber ich bin einer der wenigen in Österreich, der auch diese also so viele seriöse Kooperationen hat. Viele machen ja, oder viele sind halt dann so typische Werbehuren und arbeiten für alle und machen für jeden was, verkaufen irgendwelche Codes, aber das will ich auch gar nicht. Auch will ich es nicht meinen Zuschauern verkaufen, sondern ich will eben meine Unterhaltung, und ich versuche auch meine ganzen Kooperationen, dass das sehr gut fusioniert mit meinem Content. Also ich nehme auch nicht jeden Blödsinn an und schaue, dass ich das schon das immer sehr gut in mein Content integriere. Aber ich weiß nicht, wie viel ein Wissenschaftler verdient. Vielleicht kriegt man irgendwelche Preise oder für irgendwas, was man... Oder wie sieht's aus da?
Also bei mir sieht's, also ich bin vielleicht kein typischer Fall für Wissenschaftlerin, weil ich bin immer aufgrund von Projekten angestellt, die ich sehr selbst bewerben muss. Und das ist ein sehr mühsamer Prozess. Also ich muss ein halbes Jahr an einem Projekt arbeiten, niemand zahlt dafür, und hoffen, dass das von zwei strengen Gutachterinnen und Gutachter gelesen wird und sie gute Rezensionen schreiben, und irgendein Fonds sagt, wir geben ihr das Geld. Ja. Und mit dem Geld gehe ich dann an die Uni. Das heißt, ich habe keine fixe Stelle an der Uni, und das ist ziemlich kompliziert. Wir haben an der Uni überhaupt jetzt eine sehr schlimme Regelung. Also die besagt, man darf nicht mehr als 12 Jahre an der Universität eben in solchen Projekten arbeiten. Das heißt, ich schreibe jetzt ein neues Projekt und ich kann das nicht mehr an der Universität Wien einreichen. Zum Glück habe ich die WU gefunden. Die werden jetzt ein Institut für interkulturelle Kommunikation haben, und da werde ich hoffe, dass ich dieses Projekt bewilligt bekomme, dass ich daran dort arbeiten kann. Das heißt, als Wissenschaftlerin wie ich bin ich immer in einer ziemlich unsicheren Situation. Aber natürlich gibt es Wissenschaftlerinnen, die haben eine fixe Anstellung, und da ist es schon viel entspannter, obwohl ich denke, als guter TikToker, Influencer kann man natürlich viel mehr Geld verdienen, aber das sind dann nur die Einzelnen, die das geschafft haben.
Ja, ich meine, es ist auch, glaube ich, sehr davon abhängig, wie viele Aufträge du hast. Also ich habe ja auch begonnen mit Social Media und habe nichts verdient und war sozusagen arbeitslos, ne? Und bis ich dann meine erste Kooperation hatte, also es ist ein sehr, sag ich mal, ein sehr dreckiges Business, weil am Anfang hatte ich noch keine Ahnung und wurde halt sehr verarscht. Ne? Es funktioniert halt heute nicht mehr. Also es ist ein Lernprozess, auch Influencer zu sein und wie man etwas macht. Und ich glaube, das Management ist sehr abhängig, ob man den Leuten vertrauen kann. Aber ich glaube, mein Business ist ein sehr, also man kann nicht vielen vertrauen, weil viele wollen halt nur das, was du hast, ne? Die Reichweite. Und das wollen sie so, die wollen das aus dir rauszuzeln, bis du leer bist. Ne?
Oder das sozusagen. Wort rauszuzeln.
Ja, genau.
Du ruchlose Theaterzwingungsnotenhaftigkeit. Ball.
Ja, also mit Sprache schaffen wir eben Bewusstsein, und so also gutes Beispiel fällt mir ein, dass also in der Schweiz, also da haben in einem Kanton Frauen recht spät, in Anfang 90er Wahlrecht bekommen, aber sie haben das schon früher versucht und haben gesagt, also in der Schweizer Verfassung steht, jeder Schweizer das Wahlrecht hat, und sie haben als Antwort bekommen, ja, jeder Schweizer. Aber nicht jede Schweizerin, ja. Also das heißt, man hat immer gesagt, also Frauen werden mitgemeint, aber im Fall der Fälle könnte da manipuliert werden. Also für mich ist das schon Gewohnheit. Also oft,
gendern,
ja. Ich schreibe oft, in der Wissenschaft ist das jetzt so, also dass wir gendern. Aber ich schreibe oft jetzt so, auch hier habe ich gegendert. Aber der Lektor hat mir dann gesagt, musst du nicht. Ja, aber ich sage, ich kann jetzt nicht anders. Also das ist schon zur Gewohnheit geworden. Er sagt, ja, in populärwissenschaftlichen Buch oder in Zeitungen und Zeitschriften ist das noch nicht so wie bei euch in der Wissenschaft.
Ja, also bei mir ist ganz simpel, wenn es für mich passt, wenn es manchmal, also wird manchmal übertrieben gegendert, das finde ich schon halt das alles, aber wenn es bei mir passt, also wenn ich sage immer, wenn es euch nicht passt, dann schaut selber über den Text drüber, macht es mir den Text, aber dann lasst mich da, wenn ihr jetzt jedes einzelne Wort gendern wollt, mich stört es nicht, dass man gendert, aber jetzt, dass ich die ganze Zeit drauf schaue und jetzt mich dann komplett jetzt, okay, ist das jetzt richtig gegendert und habe ich da jetzt sowas vergessen? So bin ich nicht. Aber ab und zu, wenn ich jetzt schreibe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich meine, man merkt es auch bei Zuschauer sind Zuschauer. Alle, die zuschauen, sind Zuschauer. Ne? Aber wenn die dann Zuschauerinnen wollen und solche Sachen. Ja, wenn du das wollst, dann mache ich das. Aber
ich sage dann immer Zuschauende, kann man das?
Ja, es ist halt, das ist, da geht es für mich ins Komplizierte und das ist für mich Zeitverschwendung. Ne? Wenn man dann fragen muss, hey, habe ich das richtig gemacht? Und diese die Leute, die extrem drauf achten oder eben auch dieses, hat man jetzt das politisch korrekt gesagt? Also bei mir, sie können ein bisschen scheißen gehen bei mir. Ne?
Genau, das ist das, was ich auch in meinen Arbeiten schreibe, auch bei gewaltfreier Kommunikation. Es ist wichtig, sensibel zu sein gegenüber anderen, aber man muss auch desensibel sich selbst gegenüber sein. Das heißt, nicht alles gleich als Beleidigung nehmen, sondern also mehr Empathie auch für andere Personen zeigen.
Du ruchlose Theaterzwingungsnuten auf dich steuern.
Für mich die schönsten Orte in Wien, meine schönsten Orte in Wien tatsächlich liebe ich Oberla, da wo ich wohne. Also auch Oberla generell, der Oberla Park und alles. Die Donauinsel liebe ich sehr. In Prater bin ich sehr oft. Prater Allee. Was mache ich noch? Den Stephansplatz, da bin ich gerne spazieren. Also oder generell verbringe ich viel Zeit im ersten Bezirk. Und auch sehr schön, wo ich auch sehr viel als Kind war, am Wienerberg. Auf jeden Fall. Also das sind so meine Top-Favorite-Orte. Gibt es halt noch einige schöne Orte, aber das ist so. Und eigentlich liebe ich den Reimannplatz, auch wenn er sich ins Negative ein bisschen verändert hat, aber ich mag dieses Multikulturelle hier, wie viele Leute auch hier tatsächlich friedlich miteinander leben. Ne? Man muss ja nur am Abend hier beim Tichy sitzen, da sitzen ja nicht nur eine Nation, sondern sitzen zig Nationen und die sitzen alle auf den Bänken und sind trotzdem befreundet und sind miteinander. Ne? Ja. Also ist es schon so ein kleines Miteinander und wegen die paar Idioten, was da rumspazieren und die, was weiß ich, Stress machen oder Pöbel sozusagen, ja, kann man nicht den ganzen Reimannplatz durch den Dreck ziehen. Und ich finde ihn auch nicht jetzt wirklich so, natürlich, wenn der ganze Tag dort ist, ist es schon ein bisschen schmutzig, aber durch die M48, glaube ich, ich kenne kein Land, wo ich jemals war, was so sauber ist wie Österreich generell, oder keine Stadt, die so sauber ist wie Wien, wo das so gut funktioniert mit der M48, mit der Müllabfuhr, wo einfach alles passt. Und da bin ich schon sehr stolz darauf.
Ja.
Auf die Stadt Wien und auf die M48 natürlich. Ja.
Ich habe früher auch im 10. gewohnt.
Okay.
Das ist schon eine Zeit lang her, vor 10 Jahren. Also beim Fortuna Park, auch nicht weit vom Wiener Berg. Und also da bin ich auch sehr gerne spazieren gegangen. Also mit meinem älteren Sohn und dann war der Kleine auch auf der Welt, dann halt mit 2. Böhmischer Prater ist auch sehr schön im 10. Bezirk, nicht?
Ja, da war ich jetzt vor kurzem, der Böhmische Prater auch sehr schön. Also den liebe ich.
Ja.
Da war mein Bruder immer, er war in der Musikschule und die waren immer im Tivoli, haben sie immer so Auftritte gehabt und das war immer lustig danach mit den Autodroms zu fahren. Ja, war schon schön.
Und da gibt es so einen Heurigen mit Schweinchen, so mit Hängebauchschweinen. Da war ich auch sehr gerne mit meinen Kindern. Und jetzt wohne ich im 18. Bezirk und da mag ich sehr gerne den Türkischschanzpark und Pützenesdorfer Schlosspark, das ist mein Favorit. Also auch wenn im Türkenschanzpark am Wochenende viele Leute sind, im Pützenesdorfer Park kann man dann ruhig spazieren gehen. Du bist eher auch so urbaner Typ, glaube ich, aber mich zieht es immer zur Natur und möglichst wenige Leute bei meinen Spaziergängen. Da
und ich finde den Donaukanal, der ist, finde ich, sehr schön und ich glaube, das ist auch so auch etwas Einzigartiges, muss man schon sagen. Hey, da neben dem Fluss sitzen, in der Blumenwiese, dort was trinken. Also
das mag mein Sohn auch. Der ist übrigens fast so wie du, 23. Und der ist jeden Tag am Rossauer Lände. Da kann man so gut trainieren.
Genau.
Ja, in diese
Calisthenik.
Ja, Calisthenik.
Habe ich auch gemacht, bis ich mir meinen Rücken gebrochen habe.
Oh. Du ruchlose Theaterzwingungsnoten auf dich steuern.
Also zum Thema echter Wiener fällt mir nur noch Mundl, der Mutsackelbau. Ja.
Echter Wiener geht nicht unter.
Genau, und ich habe vor vielen Jahren auch einen wissenschaftlichen Beitrag, aber mit einem witzigen Titel, ein echter Wiener schimpft wie Mundl, geschrieben. Also das waren eben meine ersten Umfrageergebnisse vor 15 Jahren, weil also ich habe angefangen, Schimpfwörter am Beispiel österreichischer Literatur zu erforschen. Und ich habe gleich gesehen, ein normaler Wiener Österreicher, Österreicherinnen werden so nicht schimpfen, wie bei Werner Schwab zum Beispiel. Du ruchlose Theaterzwingungsnutenhaftigkeit oder Klugheitsscheißerungsfortsetzungsmoralist oder
Tod. Die brauche ich alle. Kannst du mir das alles aufschreiben?
Ja, schreib es dir auf. Todesfotzenereignis. Ja, das ist natürlich für wissenschaftliche Arbeit und für Dissertation sehr interessant, aber ich war gespannt, wie schimpfen reale Wienerinnen und Wiener. Und das ging vor 15 Jahren in Erfüllung mit meinem ersten Projekt des Wissenschaftsfonds FWF. Da habe ich reale Wienerinnen umgefragt und viele haben dann gesagt, naja, ich schimpfe eigentlich nicht so kreativ. Also alles, was bei Mundl kommt, kommt auch bei mir. Und dann habe ich gedacht, wer ist dieser Mundl? Und dann habe ich eben das Buch gelesen und Serien auch so geschaut.
Ja,
und dann habe ich eben verglichen das, was in meinen Umfragen kam und was bei Mundl vorkommt und Parallelen gezogen. Und gesehen, es ist tatsächlich vieles, was Mundl gebraucht, das kommt auch in meinen Umfragen.
Zum Wiener Schmäh gehört das Schimpfen einfach dazu.
Ja. Du ruchlose Theaterzwingungsnutenhaftigkeit.
Ball an alle HörerInnen da draußen. Nur heute und nur für kurze Zeit. Na Spaß, Leute. Abonniert den Kanal, hört euch den Podcast an. Es ist wirklich leibend. Was sagen Sie dazu?
Es ist eine schöne Sendung mit dem provozierenden Namen Bahü. Also Bahü, damit kann man Aufsehen erregen, auf sich aufmerksam machen.
Und das wollen
was
wir jetzt.
Was Interessantes erfahren.
Das ist so ein Bahü. Hätten wir das auch, ne?